Manchmal wissen wir Sachen schon im Voraus, wie sie ausgehen werden. Jemand macht was, man ahnt schon, das wird nicht gut gehen. Da kenne ich jemanden gut und sehe, mit wem der sich befreundet und ahne schon, das wird nicht einfach werden. Wenn die beiden heiraten, das wird keine einfache Ehe. Aber rat jemandem etwas, der verliebt ist. Diejenigen heiraten und dann habe ich denjenigen in der Seelsorge bei mir. Meine Ehe ist nicht einfach. Was hilft's, wenn ich ihm sage, das habe ich vorher gewusst? Was hilft's, wenn ich sage, das habe ich dir vorher gesagt? Dass ihr zwei zusammen es vielleicht nicht so leicht haben. Manchmal wissen wir Sachen voraus und Jesus wusste Sachen voraus. Es war kein Zufall, was ihm in Jerusalem passiert ist. Und er wusste genau, was kommen würde, worauf er sich einlässt. Mehrmals in den Wochen vorher hat er mit seinen Jüngern drüber gesprochen und gesagt, ich gehe und sie werden mich töten. Die wollten das alle nicht hören, die wollten es alle nicht wahrhaben. Aber er geht sehenden Auges diesen Weg nach Jerusalem hinein. Er weiß, was kommt, Spott und Tod und Schmerz. Wir stolpern in Dinge manchmal hinein, unser Herr nicht. Er weiß ganz genau, was kommt. Hört noch einmal genau hin. Lukas 19, Vers 1. Jesus kam nach Jericho, das liegt so 25 Kilometer entfernt von Jerusalem, unten in der Jordanebene. Und sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Er trifft dort, passiert die Geschichte mit dem Zachäus und dann zieht er weiter. Und oben liegt Jerusalem und er weiß genau, was kommt. Und jetzt hätte er die Möglichkeit abzubiegen. Ich ziehe nicht dort hoch, ich mache es nicht. Alle anderen Wege liegen mir offen. Auf Vers 28 heißt es dann, nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, setzte er seine Reise hinauf nach Jerusalem fort. Er geht nach Jerusalem, er geht diesen steinigen und schweren Weg, er zieht auf dem Esel in Jerusalem ein, erfüllt die alten Verheißungen aus dem Propheten Zacharja 9, Vers 9 und hinein. Gott der Vater und damit auch der Gott der Sohn wussten damals schon, was kommen würde und dass die Zeit erfüllt ist dafür. Lukas 19, Vers 35, sie brachten den Esel zu Jesus, wir haben es vorhin schon gehört, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Während er nun seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg hinab zur Stadt führte, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für alle die Wunder, die sie miterlebt hatten. Eigentlich eine wunderbare Szene. Vom Ölberg runter, unten liegt Jerusalem vor ihnen, wie auf dem Silbertablett. Die Jünger stehen da Spalier, nicht nur die 12, sondern viel mehr und alle jubeln und preisen. Der König zieht ein, nicht wie ein Herrscher hoch zu Ross, sondern demütig auf einem Esel. Er, der Friedefürst, die Menge empfängt ihn und jubelt. Sie preisen für all die Wunder, die sie miterlebt haben. Der Lazarus, der auferweckt worden ist und was alles passiert ist. Wir haben einen wunderbaren Gott. Ein Gott, der Wunder tut und ja, er ist zu preisen. Gut, ich weiß, ich habe viele Wochen nicht gepredigt. Das hat euch etwas zurückfallen lassen. In alte Trägheiten. Also nicht, dass es nicht gute Predigten gab, aber ihr sitzt da etwas träge, finde ich. Unser Herr ist hoch zu preisen. Ah, ihr seid doch noch da. Ich weiß, die anderen brauchen das nicht, aber ich brauche das so ein bisschen, dass ihr ein bisschen Gas gebt. Und manchmal wird ja gesagt, die gleichen Leute hätten am Sonntag geschrien, Hosianna, und dann am Freitag kreuzige ihn. Ich sage euch, das stimmt nicht. Denn als er einzog, da waren die Jünger zusammen. Und dann, als er gekreuzigt wird, vor dem Palast des Herodes, das war ja morgens um 6, da versammelt sich nicht zufällig auf der Straße eine Menschenmenge. Da musst du schon klappern, damit die Leute kommen, damit der Platz voll wird. Das sind die Leute, die das wollen, das sind die Anhänger der Pharisäer und Hohenpriester. Es sind andere. Hier beim Einzug sind die Gläubigen versammelt. Die Nachfolger von Jesus, seine Gegner sind völlig blind dafür, dass er der verheißene Messias ist. Heute ruht unser Blick auf dem Jubel beim Einzug. Sie rufen da, Vers 38, gesegnet sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede mit dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Wie gesagt, es steht da eine große Menschenmenge, Spalier. Es wäre vielleicht so ein bisschen, wenn wir heute jemanden kommt und wir würden ihm den roten Teppich ausrollen. Mensch, den wollen wir begrüßen. Es ist toll, dass diese Person zu uns kommt. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Die Gläubigen damals waren eindeutig bibelfester als wir. Sie hatten weder eine Bibel-App noch eine gedruckte Bibel zur Hand. Schriftrollen waren unsagbar kostbar und teuer. Die einzige Möglichkeit, die blieb, war hier: persönlich lernen und abspeichern. Und gerade die Psalmen, die häufig im Gottesdienst, im Synagogengottesdienst auch vorkamen, im Tempelgottesdienst vorkamen, es war üblich, dass man weite Teile oder die ganzen Psalmen auswendig kannte. Also wir sind da weit zurückgefallen. Wenn man das liest, wie viele Psalmen noch vor 100, 150 Jahren Konfirmanden auswendig konnten, ist man etwas beschämt. Martin Luther konnte selbstverständlich den ganzen Psalter auf Latein auswendig, weil er ja ständig im Kloster gebetet wurde. Mönche konnten natürlich die Psalmen alle auswendig, wurden ja ständig gesungen, 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 gesungen. Die Leute damals auch waren bibelfester als wir. Und wenn ein Bibeltext aufgerufen wird mit einem Vers, dann kannten sie nicht nur den Vers, sondern sie kannten den Psalm. Sie wussten, was darin steht. Sie konnten das nach vorne und nach hinten ergänzen. Wenn also solch ein Psalmvers deklariert wird, so rufen die Zuhörer damit den ganzen Psalm auf. Der einzige Psalm, bei dem das bei uns heute noch relativ gut funktioniert, ist der 23. Psalm. Wenn ich euch sage, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, was fällt euch spontan ein? Genau, und ihr seht aber auch spontan den Hirten und den gedeckten Tisch und das Öl auf dem Haupt. Wir kennen den Psalm gut auswendig, deswegen ist uns alles vor Augen. So war es damals auch. Also so war es bei den Leuten auch beim 118. Psalm. Übrigens, es war Luthers Lieblingspsalm, der 118. Psalm. Sagt, ich mag den ganzen Psalter, aber den 118. mag ich am allerliebsten. Er gibt mir so viel Hoffnung und Freude auf die Ewigkeit. Also nicht nur ein Vers aus dem Psalm wird gesungen, vermutlich, sondern ein Vers ist überliefert. Die Gläubigen haben auf jeden Fall alles vor Augen. Vermutlich wurde aber auch mehr in diesem Moment dann gesungen, gelobt, ausgesprochen. Der ganze 118. Psalm ist bezogen auf den kommenden Messias, den verheißenen Retter. Wörtlich heißt es in Vers 26, gelobt oder gepriesen sei der, der kommt im Namen Jahwes. Das Wort König, das dann im Neuen Testament steht, das wird dann noch ergänzt im Neuen Testament. Jesus kommt im Namen Jahwes. Er ist der König der Könige. Und seine Jünger haben das erkannt und verkünden das lautstark auf den Gassen von Jerusalem. Gelobt sei der, kommt der König im Namen des Herrn. Halleluja. Der König, der kommt im Namen des Herrn. Und dieser Ruf klingt unverändert durch die Zeiten. Gelobt sei, er kommt. Wir haben gesungen eben von Jesus. Unsere Vorfahren haben gesungen. Jesus ist kommen Grund ewiger Freude. Wir singen es manchmal in einer neuen Form jetzt. Jesus ist kommen Grund ewiger Freude. Durch die Zeiten klingt es. Er ist der König. Und wisst ihr, aus dem Grund sind wir zusammen. Wenn wir Jesus nicht hätten, wenn er nicht gekommen wäre, würden wir keinen Gottesdienst feiern. Und es ist etwas, wovon unser ganzes Leben erzählen soll. Jesus ist gekommen und er ist der Grund, die Grundlage der Freude. Nicht nur hier in diesen wunderbar verschlossenen Gemeinderäumen, womöglich noch mit zugezogenen Vorhängen, damit wir nicht so auffallen. Sondern es ist etwas, was rausgehört. was unser ganzes Leben ausstrahlen soll, in der Schule und am Arbeitsplatz, in der Uni, in der Familie, im Bus, im Verein, egal wo. Jeder darf wissen, was der Grund unserer Freude ist. Amen. Jeder darf das wissen. Jesus ist unser Retter. Kann man sich fragen, ja, warum machen wir es denn nicht immer so? Ist das nur, weil wir so schüchtern sind? So ein bisschen chinant? Ja, warum wohl? Weil wir alle wissen, man macht sich damit nicht nur Freunde. Viele können das nicht verstehen, können nichts damit anfangen. Du wirst komisch angeschaut, belächelt, vielleicht verspottet. Vielleicht bekommst du auch richtigen Gegenwind. Da haben sich manche Dinge nicht verändert in 2000 Jahren. Es geht hier um bleibende geistliche Wahrheiten. Jesus ist der König und der Grund unserer Freude. Und wo das ausgesprochen wird, da kommt es immer auch zur Trennung. Da finden das die einen gut und die anderen eben nicht gut. Vers 39. Einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete deinen Jüngern so zu reden. Das gehört sich doch nicht, sowas. Dieser exklusive Anspruch, das ist intolerant. Solcher Glaube, das ist doch wirklich Privatsache in der heutigen Zeit. Es stimmt. Jesus ist exklusiv. Du kannst nicht sagen, Jesus und da füge ich mal schnell noch 3, 4 andere Sachen an. Nein, dieser Jesus ist exklusiv. Er sagt, ich bin der Sohn Gottes. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und umgedreht gilt auch, wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben eben nicht. Und nicht alles zusammen und alles Mischmasch. Er ist exklusiv. Nicht in dem Sinne, dass er nur für einige wenige gekommen ist. Aber in dem Sinn, dass er der einzige Sohn Gottes ist. Der einzige, der den Tod besiegt. Der einzige, der unsere Schuld vergibt. Im Psalm 118 heißt es 4 Verse vorher. Wir haben das auch gelesen, den Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. An anderer Stelle sagt Jesus, das bin ich, dieser Eckstein. Auch wenn die Führer des jüdischen Volkes der damaligen Zeit Jesus abgelehnt haben, er ist der Eckstein. Er ist es, mit dem Gott ganz neu anfängt und auf dem das ganze Gebäude unseres Glaubens aufruht. Wenn du unten Jesus rausziehst, verliert der ganze Bau seine Stabilität und wird zusammenbrechen. Das passiert nicht immer unmittelbar. Manchmal ist das direkt sichtbar, aber nicht immer. Manchmal ist es wie so ein verzögertes Ende, so wie abgesägte Baumstämme manchmal da liegen und doch im Frühjahr nochmal ausschlagen und treiben. Können wir jetzt leicht im Irrtum liegen, auch der lebt ja noch. Aber wir wissen, es scheint nur so. Der ist schon abgesägt, von der Wurzel getrennt, der ist schon tot, da schiebt nur noch was nach, was noch in ihm gesteckt hat im Leben, aber das geht nicht mehr weiter. Jesus ist der Eckstein, auf dem der ganze Glaube ruht. Nimm Jesus weg und dein Glaube und mein Glaube und die ganze Kirche ist ein ganzer Unfug. Amen. Und liebe Geschwister, das ist leider immer wieder passiert. Bei einzelnen Menschen, die immer noch christlich sich geben und bewegen, aber Jesus rausgenommen haben, die Exklusivität rausgelassen haben, davon nicht alles nicht so eng sehen, ein bisschen weiter betrachten die Sache. Und es ist auch in der Kirchengeschichte immer wieder passiert, in einzelnen Gemeinden, schon in der ersten Zeit, wie wir es in der Offenbarung lesen, und auch dann immer wieder. Und wisst ihr, wie das ist, wenn Jesus raus ist, dann bleibt nur eine leere Hülle. Das sieht noch so aus wie Glaube, ist aber längst tot. So wie die Schlange, die sich gehäutet hat. Du kannst diese Haut finden und im ersten Moment sieht das aus wie eine Schlange. Aber es ist eben nur eine leere Hülle. Das Leben ist weitergezogen. Und umgekehrt gilt immer, wer auf Jesus setzt, der hat auf den Fels gebaut. Und da mag es schütteln und reißen und da mögen die Stürme kommen, aber wer auf Jesus setzt, der steht fest. Manchmal ist das etwas vernebelt in unserem Leben. Und die Prioritäten verschwimmen. Es gibt so vieles, was wichtig erscheint. Was ist wirklich wichtig? Aber ich sage euch, in der Krise, unter Druck, angefochten, alleine, krank, bedrängt, auf einmal klären sich die Prioritäten sehr schnell. Was eben noch wichtig war, keine Bedeutung mehr. Mein Abschluss, meine Leistung, wie ich dastehe, was ich mir leisten kann, es verglüht im Feuer der Krise in einem Moment und zählt nicht mehr. Nichts davon bleibt. Und es ist die Wahrheit, liebe Geschwister, nichts davon bleibt. Nichts davon hat Ewigkeitswert. Aber Jesus bleibt. Er bleibt in Ewigkeit derselbe, unser Herr und Heiland, unser Retter. Und wer zu ihm gehört, der wird in Ewigkeit leben. Muss der Herr uns denn immer erst rütteln und schütteln, damit wir es schaffen, zwischen vorletzten Dingen und Dingen, die ewigen Bestand haben, zu unterscheiden? Manchmal scheint es ja so. Als müsste er uns nehmen und erst mal schütteln und rütteln, damit aller Mist abfällt und wir wieder klar sehen können. Aber muss das wirklich sein? Können wir es nicht lernen? Nach dem 25. Mal schütteln? Sagen, ich weiß es schon. Ist gar nicht so wichtig, die Sachen. Das macht mir gar nichts aus, wenn ich die nicht habe. Ich bin ganz gut mit dir unterwegs. Der Psalm 118 nimmt das alles schon vorweg. So schreibt der Psalmbeter in Vers 17: Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Lass uns den Vers doch einmal zusammen sagen. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Halleluja. Und wenn es dir schwerfällt, des Herrn Werke zu verkündigen, dann fang doch an, dir jeden Tag diesen Vers zu sagen. Denn unser Tun folgt dem, was wir aussprechen und was wir glauben. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Und es gibt so viele Beispiele von Leuten, die sich so schwer getan haben, vom Herrn zu reden und die zu großen Leuten geworden sind, in ihrem kleinen Bereich oder im großen Bereich und Mut bekommen haben und eine Freiheit bekommen haben, von Gottes Werken zu erzählen. Du musst das nicht allein machen. Der Herr will es in dir, der Heilige Geist will es in dir bewirken und verändern. Jesus zieht in Jerusalem ein und er weiß genau, was der Endpunkt seines irdischen Lebens ist. Schon in wenigen Tagen werden sie ihn ans Kreuz schlagen und töten. Aber er weiß auch, ich werde nicht sterben, sondern leben. Es ist nicht die Endstation. Es ist nicht das, womit alles aufhört. Er wird auferstehen und leben. Diese Auferstehungshoffnung wird im 118. Psalm schon mitbesungen. Vermutlich hatten die Jünger keine Ahnung, was sie da prophetisch ausgesprochen haben. Gleichen sie uns. Wir haben oft auch keine Ahnung, was der Herr uns schon schenkt, was wir prophetisch schon aussprechen dürfen. Und erst wenn wir uns rumdrehen, merken wir, hoppla, haben wir damals schon gesagt und gesungen. Und jetzt ist es wahr geworden. Jesus geht auf den Tod zu, aber nicht für immer ist sein Sterben. Sondern er geht diesen Weg, um dem Tod eben gerade die Macht zu entreißen, ihn zu besiegen, um diesem prophetischen Psalmwort Gültigkeit zu geben. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Das ist wahr für uns. Auch du wirst nicht sterben, selbst wenn du stirbst, sondern weiterleben mit ihm verbunden, in seiner neuen Welt. Liebe Geschwister, wir wissen, es wird dort besser sein als in dieser Welt. Du wirst auch dort Gottes Taten rühmen und preisen und nichts und niemand kann dir das wegnehmen. Keiner kann dich aus seiner Hand reißen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Dass die Jesusgläubigen Gott loben, das steckt dem Teufel schräg im Hals, wie so eine Gräte, die sich da hinten irgendwo reingebohrt hat. Und da, es gilt immer sein ganzer Einsatz, dieses Lob Gottes zu torpedieren. Denn wo Gott gelobt wird, da wohnt er. Da entsteht ein Stück Himmel auf der Erde, wo Christen in Einheit zusammen anbeten, so wie wir es vorhin getan haben. Da ist nichts unmöglich. Der Himmel ist offen für Zeichen und Wunder, für Kraftwirkungen, Ausgießung von Geistesgaben, Heilungen. Anbetung ist ein wesentlicher Vollzug deines Glaubens. Eine Proklamation. Und damit für den Teufel ständig eine Provokation. Denn du proklamierst damit die Liebe und Größe Gottes. Und indem wir Gott loben und anbeten, rufen wir die himmlische Wirklichkeit ins Sein. Unterschätzt das nicht. Indem wir ihn gemeinsam anbeten, rufen wir das Unsichtbare ins Sein hinein. Gott hat uns das anvertraut, dass wenn wir einstimmen und anbeten, formt sich die Wirklichkeit. Ein performativer Akt, so wie Gott es tut, wenn er spricht. Die Wirklichkeit wird geprägt und verändert. Das Beste dabei ist, du lobst Gott und es tut dir gut. Es baut deinen Glauben auf, es hebt deinen geistlichen Grundwasserspiegel an. Es tut dir wohl, weil du in deine himmlische Berufung und Bestimmung eintrittst. Deshalb lehnt Jesus es entschieden ab, als die Pharisäer sagen, hey, sag deinen Jüngern, sie sollen schweigen. Er sagt, nein, ich sage euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Halleluja. Das Lob Gottes ist nicht zu stoppen. Die Steine werden schreien. Gelobt sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Die ganze Schöpfung stimmt mit ein und lobt den Heiland Jesus. Das ist so tröstlich. Wenn der Gemeinde mal wieder das Lob verboten wird und das Maul gestopft wird in Zeiten der Verfolgung und die Steine schreien und die Schöpfung singt und es gibt keinen einzigen Vogel auf der Welt, der in Moll singt. Sind alle in Dur gestimmt. Und ihr wisst, wenn man diesen Gesang mal vielleicht schon gehört, der Grillen langsam abspielt, hört sich das wie ein großes Halleluja an. Ein großer Lob. Die sind nur ein bisschen schnell, die Grillen, für uns. Für unser Ohr. Die Schöpfung lobt und preist. Und es ist beschämend, wenn manchmal an unserer Stelle die Steine schreien müssen, weil wir schweigen. Aus Angst, aus Gleichgültigkeit, weil wir unsere Prioritäten falsch setzen, weil wir so angepasst leben in unserer nichtgläubigen Umgebung. Lasst uns aufstehen und etwas gemeinsam sagen. Ihr müsst das nicht tun, aber ich lade euch ein dazu. Lasst uns das miteinander laut aussprechen. Ich will den Herrn loben. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Ich will ihn rühmen unter den Völkern. Sein Name ist hoch erhoben. Am Morgen will ich sein Lob singen. Und am Abend ihn preisen. Keiner ist ihm gleich. Solange ich atme, will ich Jesus rühmen. Du bist mein Gott und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Amen. Amen. Ihr könnt nochmal Platz nehmen. Wir werden jetzt das Lied singen, zu dem wir vorhin keinen Text hatten. Das passt nämlich wunderbar. Ich glaube, der Text sollte nicht da sein, dass wir jetzt nochmal singen können. Alle Ehre.